Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Wer kennt das nicht? Es gibt manchmal Dinge, von denen ist man im Vorhinein total überzeugt und dann läuft irgendwie alles ganz anders. Und im Nachhinein ist es einem so peinlich, dass man am liebsten nie wieder darüber sprechen möchte. Ich bin Peter Kreiner, Chef vom Dienst und Reporter bei Galileo und kenne solche Situationen sehr gut. Aber ich bin auch sehr gut darin, solche Sachen dann wieder zu vergessen. Ob absichtlich oder nicht, ja, das sei mal dahingestellt. Wenn man aber keine Privatperson ist, sondern ein, sagen wir mal, Land, dann lassen sich solche Sachen meist nur sehr schwer unter den Teppich kehren. Ein Beispiel ist Argentinien. In den 50er Jahren schockte das südamerikanische Land die großen Nationen mit der Meldung, dass sie die Kernfusion beherrschen und damit das Energieproblem der Menschheit lösen könnten. Kurz zur Einordnung: Atomenergie wird bis heute durch Kernspaltung erzeugt. Kernfusion ist das Gegenteil. Dabei verschmelzen Atome und es gilt als eine Technologie, die uns unerschöpfliche Energie geben könnte und gleichzeitig kaum Schäden in der Umwelt hinterlässt. Allerdings, darin wird bis heute noch geforscht. Warum hat also Argentinien in den 50er Jahren sowas behauptet? Und ich freue mich, mit einer Kollegin in Buenos Aires jetzt zu sprechen. Silvina Marquez ist Journalistin und arbeitet in Argentinien unter anderem für verschiedene deutsche Fernsehsender. Freut mich, dass du Zeit hast, Silvina.
Hallo Peter, ich freue mich auch, mit dir zu sprechen.
Silvina, du bist für uns zu einer Insel gefahren, die sozusagen das Symbolbild für diese Geschichte ist. Um was für eine Insel geht es und was ist dort heute zu sehen?
Also das ist die Insel Huemul. Es ist in Bariloche. Bariloche ist in Patagonien, eine schöne Stadt. Und es ist gegenüber. Also du fährst mit dem Boot 15 Minuten und bist auf Huemul. In den 50er Jahren war Bariloche natürlich nicht so bewohnt wie heute. Und Huemul war leer.
Gib uns nochmal zur Einordnung ungefähr. Ich glaube, wir alle wissen nicht so ganz genau, wo Bariloche in Argentinien ist. Ist das südlich oder eher nördlich oder wo ungefähr kann man sich das vorstellen?
Das ist südlich, ganz nah an die Anden und es ist ein Teil der Patagonien. Es ist kalt normalerweise, also es ist im Süden, wo es kälter ist. Von Buenos Aires ungefähr 1700 Kilometer entfernt südlich.
Und was ist auf dieser Insel heute?
Du kommst heute auf der Insel an und es gibt so Ruinen. Von großen Gebäuden, Wände, Mauer überall, leere Mauer oder ein Gebäude ohne Dach, leer. Und das ist, was du heute siehst.
Und wie war es für dich, als du dahin gefahren bist? Erklär uns mal so ein bisschen, was hast du auf dieser Insel erlebt?
Also wir sind mit einem Boot gefahren. Ich bin zusammen mit einem Physiker, das Thema recherchiert hat, so ist dann nachgekommen. Ich war eine Stunde oder so da und ich habe mich gefühlt am Anfang wie in einem Indiana Jones Film, weißt du? Weil du kommst an, es ist so ein bisschen dschungelig und du fängst an, es gibt so einen Weg, fängst an hochzuklettern auf diese, es ist so ein Berginsel. Und da findest du auf einmal so ein Haus, es ist leer, es ist sehr zerstört und gehst weiter hoch und plötzlich siehst du diese mächtige Mauer ohne Dach. Es sind vier Mauer, ganz mächtig alles. Und das war ursprünglich der Reaktor von einem Atomlabor, die also auf dieser Insel gebaut wurde. Du kannst es nicht glauben einfach, dass es sowas gibt. Dann gehst du ein bisschen weiter durch Bäume, schöne Apfelbäume zum Beispiel und kommst an ein anderes Gebäude. Andere leere Mauern stehen da. Es ist wirklich ganz toll. Es ist ein bisschen so James Bond-mäßig auch.
Das klingt auch ein bisschen, wie du es gerade beschreibst. Ich musste gerade sehr an die Indiana Jones denken. Das ist schon so eine verwachsene Insel mit viel Flora und Fauna und vielen, vielen Pflanzen, oder?
Genau so ist das, ja.
Kommt man da als Touristin normal hin oder hast du jetzt als Journalistin da einen besonderen Zugang gehabt?
Also ich weiß, dass es besucht werden kann von Touristen, die, ich glaube, das ist eine private Sache, die müssen ein Boot engagieren und einen Tourguide und das geht. Aber jetzt in diese Corona-Zeiten ist das zu. Also ich durfte als Journalistin, habe eine Sondergenehmigung da organisiert und dann ging es. Man kann, wie gesagt, als Tourist, so kleine Gruppen und so, aber momentan war es leer, ganz für uns.
Du hast ja schon kurz beschrieben, du warst nicht alleine da. Mit wem warst du da?
Ein Team, ein Fernsehteam und ein Physiker. Der Mario Mariscotti ist 82 Jahre alt und hat in den 70er Jahren ein Buch darüber geschrieben. Also er hat 8 Jahre lang recherchiert. Ich glaube, das Buch ist in 82 erschienen. The Secrets of Wemul Island. Heißt das, also die Geheimnisse der Insel Wemul. Mhm. Dieser Physiker ist wirklich ein Expert in Sache Atomlabor, verstecktes Atomlabor in Bariloche auf der Insel.
Was hat er dir erzählt?
Okay, die Geschichte ist echt unglaublich. In den 50er Jahren, wie du am Anfang gesagt hast, gab es dieses Projekt, ein Atomlabor auf eine versteckte Insel zu bauen. Und das war ein Deutscher, Österreicher auch. Er ist nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Argentinien gefahren. Damals war hier Juan Domingo Perón der Präsident. Mhm. Also man kennt manchmal seine Frau besser, Evita.
Ah ja, die kennt man.
Also der Mann von Evita war ein mächtiger Präsident hier, auch im Militär. Und er war fasziniert von der deutschen so Wissenschaft und Wissen allgemein und so weiter. Und dann hat er, der Ronald Richter wollte sowieso weg aus Europa. Es war natürlich nach dem Krieg wahrscheinlich nicht sehr einfach für ihn. Und jemand hat ihn sehr stark empfohlen. Er wäre ein toller Physiker und hatte große Ideen. Und er soll ihn nach Argentinien bringen, was er gemacht hat. Mhm. Die haben sich dann unterhalten in 1948. Und der Richter hat Perón, der Präsident, gesagt, also ich muss ein Labor bauen, um diese Kernfusion zu beherrschen, zu erreichen. Und es geht in ein Labor. Ich werde so kleine Sonnen auf die Erde irgendwie machen und dadurch bekommen wir diese Energie. Und der Perón hat es geglaubt, weil der Typ angeblich ein unglaubliches Überzeugungskraft hatte. Er konnte jeder überzeugen von seiner verrückte Ideen, jeder. Das sagt der Physiker, der ihn recherchiert hat.
Wie heißt er denn? Von wem sprechen wir da denn?
Von Ronald Richter. Ronald Richter.
Ronald Richter. Genau. Es klingt ein bisschen so, kann es sein, dass derjenige, also wenn er halt natürlich deutsch-österreichisch im Krieg war, hat der für das Nazi-Regime gearbeitet?
Also ich habe gefragt und anscheinend nicht. Er hatte natürlich war nicht verfeindet, weil er weitergearbeitet hat, aber er hat nicht für die Nazis gearbeitet. Das ist meine Information. Okay. Er kam aus einem Milieu, wo doch Wissenschaftler für die Nazis gearbeitet haben, nur anscheinend eher nicht direkt.
Okay. Zumindest scheint er aber, was mich total überrascht, dass es Kernfusion schon, um ehrlich zu sein, in den 40er Jahren ein Thema war. Ich dachte, das kam erst viel später. Aber er konnte dann also quasi den argentinischen Präsidenten überzeugen, dass er das kann.
Ganz genau.
Und dann hat der ihm einfach mal so ein Labor gebaut?
Ja, sagte der Präsident, du, ich muss ein Labor bauen, aber es muss ein bisschen versteckt sein. Wir müssen sehr diskret sein und ich will auch nicht, dass irgendwelche Spionen kommen. Und dann hat der Perón gesagt, die ihn ganz toll mag, dachte, dieser Deutsche ist ein toller Mann. okay, du kannst dir was aussuchen. Sag wo. Und ist dann und er dachte, der Richter dachte, Patagonien, warum nicht? Es ist fast unbewohnt. Ich fliege dann in die Patagonien, fahre, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Er ist dann nach Bariloche gekommen und mit so, ich glaube, er hat so ein Flug gemacht über die Region und er hat diese Insel gesehen, die ganz nah am Bariloche ist. Wie gesagt, du kannst rüber in 15 Minuten sein mit dem Boot. Und er hat das gesehen mit so vielen Bäumen, dachte, das ist super, das ist schön, ich kann hier alles verstecken. Und er hat sich das ausgesucht und Perón hat gesagt, ja, okay. Also Perón war total fasziniert von diesem Mann, unglaublich. Aber so war anscheinend die Geschichte. Und dann hat der Richter alles bekommen, was er wollte, Baumaterialien und Bauarbeiter, 400 gab es, 400 Bauarbeiter, Soldaten, die Bauarbeiter, waren da, um ihm zu helfen.
Wow, das ist richtig viel.
Ja.
Hätte es denn sein können, dass er das dort schafft? Also Kernfusion?
Nein, also der hatte einen Plan und er hat an... Das Problem ist, anscheinend war der Präsident Perón, der war es war ein hartes Stück, Perón. Also er war Militär und hatte einen Charakter. Also seine Regierung war nicht sehr beliebt von zum Beispiel die Wissenschaftlergemeinde. Mhm. Es war nicht sehr beliebt und die haben wenig miteinander kommuniziert, also die Wissenschaftler und Perón. Und es gab in Argentinien damals schon gute Physiker. Aber er hatte keine Beratung, diese Perón. Er hatte nur irgendwelche Techniker oder Typen, die vielleicht Militär, sie ein bisschen das Thema konnten, aber das waren keine Experte. Das hätten Experte sofort verstanden, dass sein Plan nicht, dass der Richtersplan gar nicht geht. Aber wie gesagt, der Perón war alleine da mit seinen verrückten Wissenschaftlern aus Europa und die verrückten Ideen, hatte Überzeugungsvermögen und tag. Er war total fasziniert von ihm. Und deswegen hat er alles bekommen.
Ging es Perón denn wirklich nur um Energie zu gewinnen, also was Gutes für die Menschheit?
Es ging wahrscheinlich Perón um Ruhm und Ehre und internationale Ansehen. Weißt du, wenn ein kleines Land wie Argentinien plötzlich sowas erreichen kann, dann ist es eine Sensation und die ganze Welt wird denken, oh Perón, was für ein Mann. Ne? Eigentlich ging es eher um Ruhm, glaube ich, und Ehre, wie gesagt.
Ruhm und Image, da gibt es ja auch heute noch viele Politiker. Ich denke gerade an den jüngsten amerikanischen Präsidenten, der gerade nicht mehr Präsident ist. Da hat man ja einen ganz ähnlichen Eindruck, sage ich mal, was der so ein bisschen hinterlassen hat.
Ja.
Aber es muss doch irgendwann dann so passiert sein, dass das auch Perón gemerkt hat, da geht nichts weiter. Wie ging die Geschichte weiter?
Also nachdem er gebaut hat und angefangen hat, Experimente zu machen, hat es gedauert. Also es war 1949, hat er angefangen, glaube ich, 1950. Und in 1951 hat er eine Information in seinem Labor, wo experimentiert wurde, etwas falsch interpretiert. Er sagte Eureka, das haben wir schon gefunden, das war's, das ist hier das Geheimnis. Ich gehe zu Perón und sage ihm, ich habe es geschafft. Und sein Assistent, das war auch kein Physiker, es war ein Techniker, Jaskes hieß er mit Name, sein Assistent sagte zu ihm, nein, warte mal, du hast einen Fehler gemacht, wir müssen dieser Test neu machen, weil du hast es falsch interpretiert. Ich bin sicher, dass du gar nichts hiermit erreicht hast. Nein, lass mich. sagte Richter, ich gehe zu Perón. Richter hatte ein ganz starkes Charakter, war auch unmöglich anscheinend. Also seine Persönlichkeit war unmöglich. Man konnte mit ihm schlecht umgehen. Er hatte andauernd irgendwelche so schlechte Laune, Attacken und hat zum Beispiel der Reaktor auf der Insel, wo ich also in Ruinen ich gesehen habe,
ja.
hatte einmal ausgebaut und runter zerstört, weil er sagte das erste Mal, nein, hier, das gefällt mir nicht, wir müssen es neu bauen. Und es war natürlich eine riesige Sache, also 16 Meter hoch, 12 Meter Wände pro Seite, 4 Meter dicke Wände, also es war unglaublich. Und trotzdem hat er gesagt, nein, das will ich nicht, zerstören wir das und machen neu. Und er ist doch nach Perón gegangen, in 1951, und sagte, Präsident, ich habe es geschafft. Wir haben die Kernfusion. Mhm. Aufgrund dessen hat Perón eine Meldung bekannt gegeben, wo er fast die ganze Welt sagt, okay, in Argentinien haben wir diese Kernfusion erreicht. Und
was natürlich wahnsinnig beeindruckend war, gerade damals in der Zeit, in den 50er Jahren, wenn man so denkt, so wow, Argentinien bringt auf einmal hier die Kernfusion auf den Tisch. Das muss ja wirklich weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben.
Das war genau so, wie du sagst. Überall ist diese Meldung natürlich erschienen, in Amerika, in Europa. Und alle haben sich gewundert, wie kann das sein? Und dann ist der Richter wieder auf Wohlmol gegangen und hat weiter experimentiert, ohne Erfolg natürlich, wie sein Assistent ihn gesagt hatte. Und dann war es natürlich Perón ein bisschen peinlich. Wieso kommt diese Energie, endlose Energie, nicht aus Bariloche sofort raus? Und dann hat der Richter, wie gesagt, also weiter da geprobt und getestet und experimentiert, ohne Resultat, ohne Ergebnis. Und es gab dann gleichzeitig in Buenos Aires, neben Perón, gab es ein paar Männer, die ihm gesagt haben, also Präsident, das hier funktioniert nicht. Wir müssen, ich glaube, wir sollten da einen Ausflug machen und checken, was er macht. Und dann ist eine so Kommission, Untersuchungskommission zusammengestellt. Und die sind dann nach Huemul gefahren, wo Richter, der verrückte Richter, sein Labor weiter experimentiert hat. Und die haben festgestellt, das wird alles gar nicht. Wir müssen hier sofort das Ganze stoppen, weil es kostet uns Geld. Und es ist auch total peinlich, weil die Welt erwartet jetzt etwas, die nie im Leben kommen wird. Also es ist unmöglich, was er sich vorgestellt hat. Und die haben dann das Projekt zugemacht, die Insel, also Richter weit weggeschickt. Er hatte ein Haus gegenüber in Bariloche. Er ist am Anfang da nach Bariloche gegangen und man hat nie wieder von ihm gehört. Die haben einige Monate lang versucht, das ein bisschen zu vertuschen, dass der Labor immer noch weitergeht und so, aber das war nicht der Fall. Der Richter war weg und das Labor gestoppt.
Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also wann wurde das wirklich zugemacht? Also wie lang konnte Richter da noch weiter forschen?
Bis 1952, also noch ein Jahr oder weniger.
Das ist ohnehin sehr lange eigentlich, ja. Wenn man so denkt, okay, wenn 51 die Meldung schon um die Welt ging, würde, sage ich jetzt mal, ja, ein Meisterpräsident doch irgendwie sagen so, jetzt sollte mal bald was kommen. Also es hört sich nach einer sehr faszinierende Persönlichkeit an, die Richter hatte.
Ja, genau. So ist er beschrieben worden. Der Autor des Buches, der uns begleitet hat, der Physiker Mario Mariscotti, hat Richter 1979 getroffen in Buenos Aires. Ja. Er ist auch hier in Buenos Aires gestorben. Mhm. Und hat ihn gesucht, weil er nicht zu finden war, nicht so leicht zu finden war. Und dann war er bei Richter zu Hause. Und er erzählte, am Anfang war er sehr aggressiv zu mir, aber nach und nach war er freundlicher. Und dann habe ich ihn gefragt, also Richter, was war Ihr Geheimnis? Also dieses Geheimnis, das Sie da gebracht haben. Und Mariscotti erzählt, er hat mir 4 Minuten lang alle möglichen Erklärungen gemacht. Der Mariscotti ist ein Nuklearphysiker. Und der Physiker sagte nach 4 Minuten, weißt du was, Richter? Das ist alles Quatsch. Das ist nicht richtig. Und dann sagte Richter, ja, ich weiß, aber ich habe noch ein Geheimnis. Und dann hat er angefangen zu erzählen, wieder irgendein Quatsch zu erzählen. Und nach ein paar Minuten sagte der Mariscotti, der Buchautor, also Herr Richter, das ist wieder Quatsch. Sie wissen, dass es sowas nicht gibt. Ja, stimmt, aber ach, was soll's. Und das war es. Also er hat in 2 Theorien erzählt, die gar nicht stimmten. Der Physiker hat das sofort anerkannt und ihm das sogar gesagt. Der schlechte Laune Richter gesagt, sie erzählen da Quatsch. Und der Typ hat zugegeben, ja, stimmt, das ist Quatsch.
Das ist Wahnsinn.
Und das war's. Weißt
das
du?
Ist also, auch Wahnsinn.
Wahnsinn, ja.
Das muss man sich so vorstellen. Ich meine, er hat da ja wirklich eigentlich mal ein ganzes System damit gefoppt oder ja, sage ich mal, die wirklich über den Tisch gezogen.
Ja.
Und dass man da nie ein schlechtes Gewissen bekommt, das kann ich mir überhaupt nicht nachvollziehen.
Unglaublich. Und er hatte zum Beispiel während seiner Zeit auf der Wemul-Insel, war er wirklich ganz besorgt um Sicherheit. Er hatte viele Soldaten überall bewaffnet auf der Insel, die in Richtung Kontinent, also 15 Minuten mit dem Boot, geschaut haben und hat auch gesagt, es gibt Spionen auf der Insel und wir müssen alles verstecken. Und es war sehr hell beleuchtet, alles nach außen, also von der Insel, aus der Insel, kam sehr viel Licht ins Kontinent sozusagen, mhm, weil die bewachtet haben. Sie haben geguckt, ob jemand mit dem Boot kommt und vielleicht auf der Insel landet und spioniert. Er war ein ganz verrückter Wissenschaftler. Er war Physiker auch.
Macht natürlich auch so ein bisschen Sinn, wenn man, also ich sag mal, das passt so richtig ins Bild, wenn er auch selber weiß, dass es eigentlich hier alles nicht funktionieren kann, was er auf die Inseln macht, ja, dann ist es natürlich auch so ein bisschen Schutz, dass da nicht irgendjemand kommt und das irgendwie sieht.
Ja, genau. Es ist schwierig zu erklären, was das für eine Persönlichkeit ist. Und vor allem, er war kein Betrüger. Also das ist das Interessante. Er war nicht ein Krimineller, der sagte, ach, ich werde diese Argentinien hier
ja
irgendwas erzählen und verkaufen, weil die sowieso dritte Welt sind. Nein, das war er nicht. Er war überzeugt, er kriegt diese Kernfusion. Er war total überzeugt. Hatte, wie gesagt, keine Kontrolle, keine Kollegen, die mit dabei geholfen haben. Und er war überzeugt und ich habe dann diese Physiker, der Mariscotti, gefragt, was ist passiert mit ihm? Wieso hat er das gemacht? Ging es um Geld? Und er sagte, nein, es ging nicht um Geld. Sein Traum war, irgendwann in die wissenschaftliche Elite der USA zu gehören. Er wollte nach Amerika. Es gab damals auch ein Atomenergieentwicklung in die USA in den 50er Jahren. Hm. Und er wollte unbedingt dahin und diese Elite gehören von Wissenschaftlern, die das entwickelt haben, die Atomenergie recherchiert, geforscht haben. Das war sein Ziel, nach Amerika, also auch Ruhm und Image und Ehre, das war sein Traum. Natürlich hat es nicht erreicht, weil als alle festgestellt haben, dieser Typ hat uns hier angelogen und hat keine Ahnung, dann ist er wieder verschwunden auch. Er war jahrelang, wusste man nicht, wo er ist und plötzlich hat unser Buchautor erfahren, er wohnt außerhalb von Buenos Aires, ich gehe ihn besuchen. Aber er war sehr leise, hat wenig Kontakt mit der Gemeinde gehabt. Er war da, ist in 91 oder 92 gestorben. Und er ist natürlich nie im Knast gegangen. Also es ist unglaublich.
Genau. Wie würdest du sagen, hat der Buchautor ihn beschrieben? Was hat der Buchautor, was war sein Gefühl gegenüber Richter? Hatte der Buchautor, ich kann seinen Namen leider ganz schwer aussprechen.
Mariscotti.
Genau. Alles klar. Wie sieht Mariscotti Richter? Hatte er das Gefühl, dass es eigentlich so ein bisschen so eine traurige, gescheiterte Wissenschaftlergestalt ist? Oder war da doch irgendwo ein bisschen Bewunderung?
Es war doch Bewunderung. Er wiederholte mehrmals die mehrere so Interviews, die ich mit ihm gemacht habe, auch auf der Insel, dass er eine faszinierende Persönlichkeit hatte. Und vor allem für ihn war es unglaublich, dass er so eine Überzeugungsfähigkeit hat. Er sagte mehrmals, er konnte dir egal was erzählen, du hast ihm geglaubt. Ich habe es ihm nicht geglaubt, weil ich Physiker bin und ich weiß, dass er da Quatsch erzählte. Aber jeder hat ihm immer geglaubt. Er hatte diese Überzeugungsfähigkeit. Er konnte alles verkaufen. Und das hat der Mariscotti mehrmals gesagt. Das war ein Teil seiner Persönlichkeit. Und meinte, es war wirklich eine faszinierende Persönlichkeit, weil es ist so weit gegangen.
Ja, natürlich. Und deswegen hat ihm wahrscheinlich auch der damalige argentinische Präsident geglaubt. Er ist ja damit tatsächlich sehr weit gekommen.
Ganz genau.
Wie ist das Erbe dieses ganzen, sage ich mal, wissenschaftliches Vorfalls heute für Argentinien? Wie geht man damit heute um?
Also es war eine gute Chance für Argentinien, weil gerade nach diesem Flop, diesem Fiasko auf der Insel, haben sich die Physiker und Wissenschaftler zusammengetan und gesagt, okay, hatte der Richter und seine Maschinen hatten da natürlich ein paar Punkte, die stimmten. Nicht zum Kernfusion direkt zu kommen, aber es gab so eine Erfahrung. Und daraus haben sie dann, das war ganz toll für Argentinien, haben sofort mit Nuklearenergieforschung angefangen. Es gibt eine Nationalkommission für Atomenergie, es war damals gegründet, in den 50er Jahren, ein Atomzentrum auch in Bariloche, auch ein Bildungszentrum für Nuklearenergie. Also es ist sehr viel daraus gekommen. Die haben diese Gelegenheit praktisch genommen, nach der Panne, nach der Fiasko und Geld bekommen für so einen Plan, also die Nuklearenergieforschung oder Atomenergieforschung damals. Und die haben das gemacht, es läuft immer noch. Und Argentinien würde eine der wenigen Länder auf der Welt, die die Technologie hatte für Atom- oder Nuklearenergie. Und seitdem ist es weiter geforscht worden. Es ist, die Argentinier sind Vorreiter in der ganzen Region auf jeden Fall in Sache Nuklearenergie. Und die bauen immer noch Reaktoren, die sie nach Australien verkaufen, andere Länder. Hat sich das natürlich ein bisschen entwickelt in diesem Zentrum in Bariloche und die bauen auch Satelliten zum Beispiel. Also es ist unglaublich, weil Argentinien ist ein südamerikanisches Land mit alles, was unsere Länder hier haben, also Armut, Korruption und so weiter. Und dennoch ist dieser Teil der Wissenschaft immer noch, hat sich immer noch weiterentwickelt, immer noch heute. Und Also es war ganz gut. Also diese Richter-Fiasko auf Huemul war eine ganz tolle Gelegenheit für Argentinien, die sie gut ausgenutzt haben. Die Wissenschaftler sehr, sehr gut ausgenutzt haben. Und wahrscheinlich auch die Politik, die Geld dafür gegeben hat. Ne? Es war insofern, die Erbe ist positiv.
Und das gibt es auch bis heute? Also die, quasi die ganze Forschung, die du gerade beschreibst, die sind bis heute noch in dieser Stadt?
Aber ja. Also die Nationalkommission sitzt in Buenos Aires, aber das Atomzentrum Bariloche, Instituto Balseiro und andere Institute für Forschung, für Bildung sitzen, gibt es immer noch und die sind total aktiv, arbeiten viel. Es kommen auch junge Menschen aus anderen Ländern, um dort zu lernen, weil es ist sehr gut. Und doch, es gibt sowas gibt es immer noch nach 70 Jahren. Also es war, wie gesagt, eine gute Gelegenheit für Argentinien.
Da hat Argentinien wirklich das Beste draus gemacht. Also ich bin gerade auch wirklich sehr beeindruckt. Das gibt einem auch immer so, sage ich mal, so ein bisschen persönliches Gefühl, wie ich es ja am Anfang auch beschrieben habe. Jeder kennt das, wenn man mal irgendwie was macht, was irgendwie gar nicht gut läuft und dann versucht man das so ein bisschen, ja, unter den Teppich zu kehren. Aber irgendwie zeigt diese Geschichte dann ja doch ein bisschen, man kann daraus auch was Positives machen. Es kann sich tatsächlich alles auch zum Guten entwickeln. Und es ist so eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man aus Fehlern lernen kann.
Absolut.
Und du bist ja Argentinierin.
Ja.
Macht einen so eine Geschichte stolz?
Oh, sicher. Natürlich. Ja. Es gab auch über die Jahre ein paar Leute, die Richters Theorie immer noch verteidigen haben. Also das ist lustig auch, ne? Weil gleichzeitig haben beide Sachen zusammengelebt, also diese Entwicklung, diese Nuklearenergieentwicklung und ein paar Verteidiger von Richter. Die kommen mir vor wie die Anti-Vaxins.
Weißt du?
Aber trotzdem, das macht mich als Argentinierin stolz, dass es so eine wissenschaftliche Entwicklung gegeben hat. Und natürlich, fast alle sagen und geben zu, das war ein großes Fiasko. Also keiner denkt, ja, oder sagt, ja, wir versuchen das ein bisschen hier zu vertuschen, damit keiner daran mehr denkt. Nein, das stimmt nicht. Also jeder weiß, es gab sowas auf dieser, jeder, die sich dafür interessiert, nicht jeder auf der Straße natürlich, dass sowas gab und dass es ein absoluter Flop war und Fiasko und viel Geld gekostet hat für Argentinien damals. Jeder weiß das. Also keiner sagt, ach, es war nicht so schlimm. Es hätte schlimmer sein können. Nee. Jeder gibt zu, ja, es war ein Flop, es war ein Fehler. Aber wie gesagt, daraus haben sie was gelernt. Und das ist sehr gut. Und ich glaube, das macht jeder stolz, vor allem in so einem Land wie Argentinien, wo solche Sachen nicht so einfach sind. Weißt du, so Wissenschaft und Technologieentwicklung. Und wir alle Länder dieser Region haben immer Geldprobleme, Armut und auch Korruption. Hm. Trotzdem ist die Nuklearenergieentwicklung eine große Sache hier und es ist sehr erfolgreich, immer noch.
Würdest du sagen, das ist eine sehr argentinische Eigenschaft, dass man sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, aber wir machen das Beste draus?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Es gibt ganz interessante Leute in Argentinien. Es sind normalerweise so Einzelfälle, aber es gibt Leute, die so eine Mentalität haben. Und das sind grundsätzlich Menschen in bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel Wissenschaft. Ich glaube, das ist so. Ja, es gibt nicht immer, also es gibt sehr oft ganz pessimistische Leute, die sagen, ah, schon wieder was Falsches gelaufen, es wird nie funktionieren. Wir sollten es lassen und so. Aber es gibt immer noch Leute, Menschen, die sagen, okay, lass uns hier das probieren jetzt. Gibt es doch. Und die Argentinier sind sehr proaktiv in diese Sache. Kunst auch, Kino zum Beispiel, Film. Die argentinische Filmindustrie ist immer sehr gut. Buenos Aires ist eine Stadt, wo es mehr nicht kommerzielle Theater gibt als in jeder anderen Stadt auf der Welt. Also Off-Broadway-Theatern gibt es in Buenos Aires mehr als in New York oder als in Berlin.
Und das hört sich sehr schön an.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, es ist schade, dass diese Region, dass dieses Land immer noch so schlecht geht in Sache Wirtschaft und auch in Sache Korruption. Und das ist wirklich ein Problem in vielen Ländern, politische Korruption, weil die bremsen dich natürlich. Ne? Also wenn die Politik, die solche Pläne unterstützen soll und auch finanzieren soll, plötzlich du merkst oder du erfährst, der Typ hat hier Geld geklaut oder hat den einen Vertrag gegeben, weil er befreundet ist und weil er ins Geschäft gekommen ist, dann sagst du, Mann, also wir kommen so nie weiter. Die Politik soll aufhören und soll die Gesellschaft unterstützen, weil ich glaube, es gibt viele Leute hier, die doch weiterkommen wollen.
Ich glaube aber auch, es gibt manchmal sehr unerwartete Wendungen, dass es manchmal ganz plötzlich in eine positive Richtung gehen kann und dass Sachen, die manchmal zuerst sehr komisch aussahen, zu guter Letzt irgendwie noch gut ausgegangen sind. Und das zeigt ja auch so ein bisschen genau diese Geschichte dieser Atominsel von Argentinien.
Ganz genau.
Ich danke dir hier schon mal an dieser Stelle, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Es war sehr, sehr spannend und vielen Dank für deine Einblicke.
Danke dir, Peter. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und allen Zuhörern da draußen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.